Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Rike Havertz sehr herzlich begrüßen, internationale Korrespondentin der Zeit, die insbesondere die USA gut kennt und vermutlich sehr genau verfolgt hat, was heute in New York passiert ist. Und wir wollen Sie fragen, wie Sie die wütende Abrechnung des amerikanischen Präsidenten mit europäischer und insbesondere deutscher Energie- und auch Migrationspolitik empfunden hat. Boris Herrmann, Kollege von der Süddeutschen, hat heute Abend dazu geschrieben, die Erwartungen bei den Vereinten Nationen an diese Rede waren ohnehin nicht besonders hoch. Aber Trump schaffte es locker, sie deutlich zu unterbieten. Was ist da passiert? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und wir müssen Christian Mölling fragen, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Sicherheitspolitik beschäftigt, was all das für die NATO bedeutet. Wie verlässlich ist jemand, der beispielsweise über Deutschland heute sagte, ihr werdet zur Hölle fahren? Wie bewertet einer wie er das, was gerade über der Ostsee passiert ist? Da sehen wir eines der wenigen Fotos, die dazu kursieren. Und wie das, was heute beispielsweise in Kopenhagen und in Oslo am Flughafen passiert ist. Herzlich willkommen. Ja, kein anderes deutsches Bundesland ist so mit Amerika und den Amerikanern verbunden wie sein Land, wie Rheinland-Pfalz. Einer der Gründe, warum er als Ministerpräsident, ich glaube am Wochenende, in die USA reisen wird, um Gespräche zu führen, den Tag der Deutschen Einheit auch zu feiern. Wir wollen ihn fragen, wie seine Erklärung dafür geht, dass die SPD seit den Zeiten von Gerd Schröder ungefähr 60% ihrer Wählerschaft verloren hat. Er sagt, ich habe den Eindruck, die SPD ist für viele ein bisschen langweilig geworden. Herzlich willkommen, Alexander Schweizer. Freue mich sehr.
Dankeschön.
Ja, und wir wollen Carina Mössbauer, die Chefkorrespondentin Politik bei den Kollegen von The Pioneer, fragen, ob sie das auch so sieht. Langeweile als Auslöser für Wählerfrust. Oder geht es da um etwas deutlich Grundsätzlicheres? Sie sagt jedenfalls, die SPD braucht endlich Leute in Verantwortung, die nicht gleich, schönes Wort, Schnappatmung kriegen, wenn einer das Wort Sozialstaatsreform ausspricht. Und das Gute ist, sie glaubt offenbar, dass Alexander Schweizer genau zu denen gehört, die nicht Schnappatmung kriegen, die begriffen haben, dass es offenbar um ein tiefsitzendes Gefühl von Ungerechtigkeit geht. Und zwar insbesondere bei denen, die immer noch mehr Steuern und noch mehr Abgaben zahlen sollen. Das wird interessant. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Schweizer, vielleicht die erste Frage an Sie, wenn Sie am Wochenende nach Amerika reisen. Sie haben sich das alles heute genau angesehen. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus? Es war eine ziemlich wütende Tirade in Teilen, teils auch sehr lustig und dann aber auch sehr wütend.
Ja, das ist ja das Problem, dass man sich zwischenzeitlich fast unterhalten fühlt und dann aber einem das Lachen im Halse stecken bleibt, weil man natürlich weiß, das ist der amerikanische Präsident, der da spricht. Und er spricht ja inzwischen auf der Grundlage einer wirklich strategischen Politik, die jetzt nicht nur so eruptiv ist wie vielleicht in der ersten Amtszeit. Und darum muss man das alles sehr, sehr ernst nehmen. Man ist gut beraten, es sehr ernst zu nehmen.
Mhm. Offene Frage in die Runde vielleicht auch an Rike Havertz, die in Amerika auch sehr viel aufgehalten hat. Deutschland hat in dieser Rede immer wieder eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Ja,
es fällt auf.
John Bolton, sein ehemaliger Sicherheitsberater, der mittlerweile ja sehr offener Kritiker von ihm ist, der hat im Interview mit mir mal gesagt, Freud würde da sicherlich ein Motiv erkennen, weil väterlicherseits ist ja die Familie aus Deutschland. Mhm. Ich glaube, er arbeitet sich ein bisschen an Deutschland ab, weil er weiß, dass es eben eins der zentralen Länder innerhalb Europas ist, dass er da jetzt mit Friedrich Merz nach dem Regierungswechsel auch jemanden hat, mit dem er vielleicht besser klarkommt als mit Olaf Scholz. Und es kann aber natürlich auch morgen dann wieder Frankreich oder Großbritannien sein. Er hat auch den Bürgermeister von London. Natürlich ist er arg angegangen in dieser Rede.
Er hat irres und wirres Zeug heute wieder gesagt, ne?
Ja, ja, total.
London also wird die Scharia ausgerufen.
Genau, es gibt
so
diesen Entertainment-Faktor, wo man da nicht umhin kann zu sagen, das ist schön, dass er sich damit aufhält, dass er die Rolltreppe nicht hochkommt und dass der Teleprompter nicht funktioniert. Das sind aber dann auch wiederum so Geschenke fast an ihn, weil damit macht er halt kurz so eine Szene und dann geht er eben über in dieses Meandernde, was er auch mit Teleprompter macht, das ist ja sein Geschäft, sein Instrument und diese Redezeit bei der UN, die eigentlich begrenzt ist, die hat er fast viermal überschritten.
Viertelstunde war vorgesehen.
Genau, eine Stunde hat er geredet. Stunde gesprochen und da hat man klar gesehen, das, was er versucht in der Innenpolitik zu machen, nämlich Amerika nach seinen Vorstellungen umzubauen, das möchte er eigentlich auch mit den UN und mit der Weltgemeinschaft. Und viel mehr muss man über seinen außenpolitischen Fokus fast nicht wissen, aber das ist natürlich dramatisch.
Wenn wir dieses Bild sehen, ich weiß nicht, ob Karina Mössbauer das beantworten kann, aber Annalena Baerbock sitzt ja direkt dahinter. Warum greift da keiner ein und sagt, pass auf, Redezeit überschritten, ist durch? Könnten die das? Dürften die das?
Ich glaube, das ist auch so wie bei vielen anderen Dingen, dass man ihn ja möglichst bei Laune halten will. Und ich schätze mal so aus vorauseilendem Gehorsam ihm auch, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Mikro abdrehen will, weil man ihn ja irgendwie braucht. Also nochmal zu Deutschland. Auch das ist ja ehrlicherweise ein altbekanntes Muster bei Trump, dass er sich gerne an Deutschland abarbeitet. Hat er bei Merkel ja noch viel mehr gemacht. Also irgendwie die Migrationspolitik regelmäßig draufgedroschen. Dann hat er
Nord Stream 2,
Deutschland sei in Gefangenschaft Russland. Ich meine, da hatte er inhaltlich natürlich schon einen Punkt. Genauso das Trittbrettfahrertum bei den Sanktionen hatte er heute einen Punkt. Genau. Aber also Deutschland ist ein Land, das er gerne ins Visier nimmt. Da war das heute fast schon höflich, fand ich, weil es war ja quasi nur vergiftetes Lob. Also er hat ja quasi gelobt, dass man jetzt die Energiewende in Deutschland anders umsetzt. Also auch wieder mit,
Es war interessant, ne? Lügt dann auch einmal wieder rum und sagt, also die Deutschen sind ja jetzt zurück zur Atomkraft und so weiter.
Und es ist natürlich auch Verleugnung
von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, genau. Aber ich denke, das ist trotzdem auch dieses Bild, das wir kennen, dass viele in der NATO ihm gerne schmeicheln, weil man am Ende leider Gottes immer noch von ihm abhängig ist. Und interessant ist ja auch, was er nicht gesagt hat, es gab zum Beispiel keine Kritik an Russland.
In der Tat. Herr Mölling, bevor wir gleich noch mal reinschauen in das, was er über Deutschland auch gesagt hat, wie geht's Ihnen da als jemand, der sich so viel mit Sicherheitsfragen beschäftigt? Irgendjemand schrieb heute, Trumps Reden sind ja immer sagen brandgefährlich, weil man nie genau weiß, was kommt. Wenn dann der Teleprompter ausfällt, dann wird's richtig gefährlich. Dann meandert er so rum von Thema zu Thema, erzählt dann so seine Dinge, die er so erzählt, und trifft dann aber auch immer wieder ein paar sehr entscheidende und auch in einem Fall sogar einen sehr wahren Punkt.
Ja, ich glaube, man muss ihn ernst nehmen, aber vielleicht nicht wörtlich nehmen. Aber ich glaube, dass der Eindruck, der sich letztendlich wieder aufdrängt, ist, er ist halt kein verlässlicher Partner. Ne? Also ja, wenn man das, was er heute offensichtlich auch gesagt hat, nämlich, dass er schon bereit ist, den Abschuss russischer Flugzeuge mitzutragen, das nehmen wir dann mit bierernster Miene zur Kenntnis und sagen, oh, das ist eine wichtige Aussage, und gleichzeitig lässt er Banalitäten und komikhafte Dinge in dieser Rede raus, muss man das, glaube ich, mit eher in diese Gruppe einsortieren, dass das so ein Zufallsmeandern ist, als dass man da jetzt eine belastbare Aussage wirklich von ihm bekommen hat.
Ja, so dieses persönliche Ding, Frau Havertz, spielt ja dann auch immer wieder eine Rolle, dieses Beleidigtsein darüber, dass er nicht das Gebäude renovieren durfte und sagt, jetzt habt ihr hier Plastik, mit mir hättet ihr Marmor gekriegt. Ist das jetzt echt ein Faktor in der Politik? Also das ist eine Rede vor den Vereinten Nationen. Das ist sozusagen die Welt, zu der er da spricht, der wichtigste Anführer der westlichen Welt. Und er ist offenkundig beleidigt, weil er nicht renovieren durfte.
Und das ist das Traurige an der Geschichte, dass wir 80 Jahre UN in diesem Jahr begehen und er diese Bühne nutzt für eben solche Dinge, die dann eben auch geteilt werden. Und dann sprechen wieder alle über, hättet ihr mich das Gebäude renovieren lassen, dann hätten wir hier Marmorböden und Mahagoniwände. Und das Dramatische ist ja, dass er einfach die USA rausführt aus diesen Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben nur noch ein Viertel des Geldes fehlt, weil die USA als größter bislang Geldgeber für die Vereinten Nationen alles zusammengestrichen haben unter Trump. Ich habe kürzlich erst eine Menschenrechtsanwältin in Österreich getroffen, die gesagt hat, von jetzt auf gleich ist mein Job einfach gestrichen worden, weil es das Geld nicht mehr gibt. Und das sind Dinge, die fahrlässig sind und gefährlich sind und die dann eben Amerika nicht mehr nur zu keinem verlässlichen Partner mehr machen, sondern zu einem Land, das wir lange Zeit als Freund betrachtet haben, das aber offensichtlich unter dieser Regierung Trump so etwas wie die Verteidigung von Demokratie und freiheitlichem gesellschaftlichen Zusammenleben nicht mehr interessiert, weil es nur um seine eigenen Befindlichkeiten geht und darum, seine Befindlichkeiten auf allen Ebenen durchzusetzen, innen wie außenpolitisch.
Lass uns darüber gleich noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Vielleicht zunächst mal die Stelle mit Deutschland, da geht es um die Frage, welchen kranken Weg Deutschland in den vergangenen Jahren beschritten hat. Und so lässt sich der amerikanische Präsident da ein. Wir hören mal kurz rein.
Deutschland war auf einem sehr kranken Weg, sowohl in Bezug auf die Einwanderung als auch in Bezug auf die Energie. Sie wollten grün werden und sie gingen pleite. Die neue Regierung geht jetzt wieder dahin zurück, wo sie schon einmal waren, zu fossiler Energie und Atomenergie. Das ist gut und sicher. Dafür zolle ich Deutschland großen Respekt. Sie sagen, was hier passiert, ist eine Katastrophe. Sie wollen grün sein und komplett grün bedeutet komplett bankrott.
So sieht er das.
Interessant, weil diese enge Verknüpfung zwischen Migration und Klimapolitik, die war tatsächlich auch für mich neu, dass er Klimawandel als Hirngespinst sieht, dass er Wissenschaft zusammenstreicht, die daran forscht. Ist klar, dass er absolut menschenunwürdige Einwanderungspolitik betreibt, ist auch klar. Und dass er das jetzt aber so verknüpft und damit sagt, guckt auf mich, ich mach's richtig. Er hat ja auch gesagt, die Amerikaner, die USA werden wieder the hottest country in the world und sagt, Europa kann gar nichts mehr. Und das ist so eine Ambivalenz, weil ich glaube, eigentlich hat er so eine Bewunderung für das alte Europa, das ihn dann auch in Großbritannien beim Staatsbesuch entsprechend empfängt, beim NATO-Gipfel in Den Haag den roten Teppich ausrollt. Aber er will eben ein Europa nach seinen Maßstäben mit Pomp, aber einer Politik, die seiner gleicht.
Es geht da auch tatsächlich um Narrative, um große Erzählungen, um Kulturkampf, wenn man so will. Auch der Teil, in der er sich sagen, sehr intensiv mit Zahlen von Gefängnisinsassen in Deutschland und ich glaube auch in der Schweiz beschäftigt. Vor allem das Ende ist interessant. Wir hören mal kurz rein.
Nach Angaben des Europarats waren 2024 fast 50% der Insassen in deutschen Gefängnissen ausländische Staatsbürger oder Migranten. In Österreich stammten 53% der Gefangenen aus Ländern, die nicht ihr aktuelles Aufenthaltsland sind. In Griechenland sind es 54% und in der schönen Schweiz 72% der Häftlinge, die aus dem Ausland stammen. Wenn die Gefängnisse mit Asylbewerbern gefüllt sind, die auf Freundlichkeit mit Verbrechen reagieren, dann ist es an der Zeit, das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen zu beenden. Beenden Sie es jetzt. Ich kenne mich mit diesen Dingen sehr gut aus. Ihre Länder werden zur Hölle fahren.
Wow. Mal kurz zur Einordnung. Ich glaube, Österreich knapp 50 oder knapp über 50%. Nicht-Österreicher in österreichischen Gefängnissen, da ist er sehr nah dran. Für Deutschland, glaube ich, wenn es um nicht-deutsche Staatsbürger geht, reden wir über 37-38%. Er sagt aber Ausländer und Migranten, ich weiß nicht, was er damit meint, Menschen mit Migrationshintergrund, ist nicht ganz scharf sozusagen, aber eigentlich geht es darum, die Botschaft zu setzen, ne?
Und es ist ja eine Botschaft, die sich auch ganz klar an alle rechtspopulistischen Parteien in Europa richtet, weiter dafür zu kämpfen, dass sie eben diese menschenunwürdige Migrationspolitik fortsetzen. Und ich glaube, niemand bestreitet, dass eine Debatte über Migrations- und Einwanderungspolitik geführt werden muss. In Europa, in den USA, in fast allen Ländern, weil es ist ein Thema,
was viele... Wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir sagen, niemand bestreitet es. Ist mehr mittlerweile.
Also, mittlerweile, das stimmt.
Wir haben die Debatte, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr lange verweigert. Und auch in den USA wurde sie sehr lange verweigert.
Demokraten und Republikaner haben über mehr als 20 Jahre lang versäumt, eine Einwanderungsreform durchzusetzen. Aber dann wieder Beispiel Trump. Im vergangenen Sommer im Wahlkampf gab es ein überparteiliches Gesetz. Die Demokraten hatten sich auch auf sehr scharfe Maßnahmen mit den Republikanern geeinigt. Dann kam Trump und hat zu seiner Partei gesagt, Nee, das könnt ihr jetzt nicht durchgehen lassen. Das ist ein Politikerfolg für Biden. Und ich brauche das Thema im Wahlkampf, damit ich sagen kann, Migranten essen die Hunden und Katzen von Menschen in Springfield, Ohio. Und deswegen würde ich sagen, ist es eben auf der internationalen Bühne die Botschaft an Rechtspopulisten in Europa zu sagen, macht so weiter. Es ist ein Thema, mit dem ich auch im Wahlkampf Erfolg hatte. Und das bringt auch euch nach vorne. Und damit hat man dann auch eine globale Vernetzung von rechtspopulistischen Parteien.
Wenn wir sozusagen schon beim Thema sind, da ist ja auch immer viel Heuchelei im Spiel. Und wenn die Demokraten dann am Ende des vergangenen Wahlkampfes dann sagt, ja, wir machen jetzt ganz harte Einwanderungspolitik, dann muss man sagen, warum fällt euch das auf den letzten Metern des Wahlkampfs ein? Warum habt ihr euch nicht vorher überlegt, dieses teilweise wirklich chaotischen Zustände an der Grenze zu Mexiko irgendwie in den Griff zu kriegen?
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, die Migrationspolitik von Biden war nicht so offen, wie es dargestellt wird. Biden hat wie Trump auch mit vielen präsidialen Verordnungen gearbeitet, aber natürlich hat er es nicht eingefangen bekommen und natürlich hat er Bilder gehabt.
In der Zeit kamen netto 8 Millionen Menschen ins Land.
Genau, weil sie nach 4 Jahren Trump und nach der Pandemie dachten, jetzt werden die USA wieder ein einwanderungsfreundliches Land, was sie nie waren, aber trotzdem war es eben keine Migrationspolitik wie von Trump, der Familien getrennt hat voneinander, wenn sie die USA betreten haben. Das hat Biden nicht gemacht, aber trotzdem hatten die Demokraten ein riesiges Problem und als sie gemerkt haben, dass die Freiheits- und Demokratieverteidigungsbotschaft nicht so wirklich gezündet hat, dann haben sie natürlich auch versucht, da schärfer reinzugehen. Und das muss man ihnen vorwerfen. Insgesamt muss man, glaube ich, beiden Parteien vorwerfen, dass sie es 25 Jahre lang haben schleifen lassen.
Exakt, das ist der Punkt. Und ich würde gerne Herrn Schweizer fragen, das auch mal mit den anderen Beteiligten besprechen. Herr Schweizer, wie viel Heuchelei ist da eigentlich immer im Spiel? Es ist immer so leicht, auf jemanden wie Trump zu zeigen und zu sagen, na ja, gut, es ist halt dieser Populist und so weiter. Und es ist immer sehr einfach, alles bei dem abzuladen. Wenn wir beispielsweise reden auch über die Frage von Sanktionen. Es gab heute einen sehr interessanten Moment. Wir fahren regelmäßig dann nach Kiew, nicht Sie jetzt persönlich, aber andere Spitzenpolitiker aus Deutschland und aus allen anderen europäischen Ländern und bekunden dort uneingeschränkte Solidarität, zu sagen, wir stehen an eurer Seite. Gleichzeitig finanzieren wir Europäer die russische Kriegsmaschinerie allein im vergangenen Jahr mit 20 Milliarden Euro durch den Kauf von Öl und Gas. Und er sagt, was macht ihr da eigentlich? Hat er da einen Punkt?
Ich glaube, er hat in Teilen durchaus einen Punkt. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Abhängigkeit, die wir jetzt in der deutschen Volkswirtschaft hatten und in vielen anderen europäischen Ländern, ja massiv gesunken ist. Massiv gesunken ist von russischem Gas und anderen Energielieferungen.
Ja, nochmal, 20 Milliarden allein im vergangenen Jahr. So, Europa.
Und hinzu kommt, dass wir in Deutschland neben den USA und anderen europäischen Ländern und den USA inzwischen der Hauptunterstützer der Ukraine sind. Also ich kann da wirklich keine Heuchelei sehen. Ich kann den Widerspruch sehen, der sich da drin ergibt.
Sie können da keine Heuchelei sehen?
Ich finde, das ist völlig klar, dass Deutschland die Ukraine sehr stark unterstützt.
Das ist ja nicht die Antwort auf die Frage.
Aber es ist
die Antwort auf die Frage ist, wie ehrlich machen wir uns, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, wir können doch nicht irgendwie zulassen, wie diese zwei Männer sich in Alaska treffen, lassen uns wochenlang darüber aus, dass da einem Kriegsverbrecher der rote Teppich ausgerollt wird, empören uns, erhöhen uns auch auf so eine komische moralische Art und Weise. Und dann hält er uns den Spiegel vor und sagt, pass mal auf, 20 Milliarden jedes Jahr gibt Europa an Putin für den Kauf von Öl und Gas. Die finanzieren Putins Kriegsmaschinerie direkt.
Und dennoch muss ich einfach sagen, dass die Umstände natürlich andere sind als noch vor Jahren. Das hat sich massiv reduziert und es ist natürlich immer noch ein bisschen was da an Abhängigkeit, aber es hat sich massiv reduziert. Und trotzdem darf man ja sich herausnehmen, auch zu kritisieren, wie diese Szene zustande gekommen ist, die Sie gerade zeigen.
Gar keine Frage.
Und man darf natürlich trotzdem.
Aber man darf das andere nicht weglassen. Das ist mein Punkt.
Nee, das ist der Punkt. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Und trotzdem darf man auch sagen, zum Beispiel diese Angriffe auf die europäische Asylpolitik und Einwanderungspolitik und die vermeintliche Veränderung der deutschen Energiepolitik, da lag ja einfach falsch. Das war falsch, was er gesagt hat. Das gehört ja alles in einen Zusammenhang. Das ist alles auch interessensgeleitet. Der Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, der nichts anderes war als eine Drohung mit dem Rückzug der Amerikaner aus dem gemeinsamen Militärbündnis in der Verknüpfung mit einem vermeintlichen Weggang von Meinungsfreiheit in Deutschland, das gehört alles zu einem Programm dazu. Das soll auch massiv einwirken auf die innenpolitische Diskussion in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das haben wir erlebt in Großbritannien, massive Angriffe auf Keir Starmer. Wir erleben das von Fall zu Fall auch mal in anderen europäischen Nationen. Ich glaube, was wir zeigen müssen, ist, wir haben ein Selbstbewusstsein. Wir lassen uns hier auch nicht rumschicken. Wir sind starke Partner, aber wir lassen uns auch nicht durch solche Auftritte einschüchtern und auch in irgendeiner Weise beeindrucken, sondern wir können hier auch mit geradem Kreuz sagen, da irrt sich der amerikanische Präsident, da ist er offensichtlich über die Distanz, über den großen Teich nicht gut informiert.
Frau Mosbach, nochmal, wie wird das im politischen Berlin besprochen? Sie führen viele dieser Gespräche auch im Hintergrund. Also nochmal, wenn wir sozusagen den Zeigefinger erheben, den moralischen, und sagen, was die Amerikaner da jetzt machen, verlassen die Wertegemeinschaft, verlassen das, was wir sozusagen als den Westen bezeichnet haben, da ist die NATO plötzlich in Gefahr und so weiter. Wenn wir das ungeklärte und sehr indifferente Verhältnis zu Putin und Russland irgendwie geiseln, und gleichzeitig unterschlagen, dass wir selber Putins Kriegsmaschine mit 20 Milliarden jedes Jahr aus Europa heraus immer noch finanzieren. Da muss man doch sagen, machen wir es denen dann nicht so wahnsinnig leicht, das Spiel zu spielen, wenn wir so inkonsistent in unserer Argumentation sind?
Ja, das ist natürlich eine gewisse Doppelmoral und spießt dann natürlich auch knallhart auf. Also in Sachen Sanktionen hat er sicherlich einen Punkt. Das ist nicht nur bigott ein Stück weit, sondern natürlich auch kontraproduktiv. Also weil man es ja mitfinanziert mit den eigenen Geldern. Jetzt kann man sagen, witzigerweise sind es ja Trumps Buddies, die das Öl beziehen. Also unter anderem Ungarn. Und bei Öl müsste man wirklich sagen, dass man schnell aussteigt, weil da gibt es die Infrastruktur, richtig, die Pipelines, das kann man nicht so einfach umlenken. Mhm. Beim LNG-Gas verhält es sich ein bisschen komplizierter. Da wäre es sozusagen eigentlich wirtschaftlich auch unklug auszusteigen, weil beispielsweise Spanien, Frankreich beziehen ja LNG noch aus Russland zu relativ günstigen, langfristigen Verträgen. Wenn man aussteigt, dann würde Russland wahrscheinlich das Gas sehr schnell auf dem Markt loswerden an andere Abnehmer. Also so ganz einfach ist es nicht, aber die Symbolik ist natürlich verheerend. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Europäer ja schon lange jetzt Druck ausüben oder in der Hoffnung, dass eben die Amerikaner Sanktionen auch erheben. Also auch die Länder, die quasi mit Russland Handel treiben, während wir selbst
Indien
quasi...
Indien und China vor allen Dingen.
Genau, vor allem die beiden, während die Europäer selbst nach wie vor Rohstoffe beziehen. So. Und da hat Trump natürlich einen Punkt.
Spaltfähiges Material, auch die Franzosen für ihre Atomkraftwerke, soweit ich weiß, Herr Mölling. Wie inkonsistent sind wir da?
Na, ich glaube, es ist ja in der Runde schon klar geworden, dass wir da sicherlich inkonsistent sind. Ich glaube, die Frage ist, was ist der Ausweg daraus? Ne? Also wir reden hier heute sowohl beim amerikanischen Präsidenten als auch beim russischen über Leute, die ein Ziel vor Augen haben, dass es ihnen und mit der Mehrheit, die sie haben oder mit der Gewalt, die sie haben, die Möglichkeit gibt, diese Ziele umzusetzen. Das ist eine Ideologie dahinter, die gibt denen Kraft. Und da, glaube ich, haben wir eigentlich nur einen Status quo anzubieten. Ja, also Sie wollen ja gleich noch über den Sozialstaat sprechen. Dann ist der Angst ist Verlust. Ne, also was motiviert uns denn eigentlich zu sagen, wir sind bereit, die Einschnitte, damit meine ich jetzt gar nicht den Sozialstaat alleine, die Einschnitte hinzunehmen, die notwendig sind, damit wir aus diesen ganzen bigotten Situationen rauskommen. Denn das hat ja was damit zu tun, richtig, dass ich immer wieder versuche, sozusagen einen Status quo oder ein Equilibrium hinzustellen, weil richtig, so weit möchte ich dann doch irgendwie nicht. Ja, wir liefern am meisten.
Wir wollen das alles, aber es darf bitte nicht wehtun.
Genau. Aber ob es dann hinreichend ist, um auch die Rhetorik der letzten und der jetzigen Bundesregierung zu implementieren und zu sagen, wir wollen die Ukraine wirklich unterstützen. Wir haben im vierten Jahr keinen Plan darüber, wie die Ukraine gewinnen sollte. Den kann man natürlich entwickeln. Der ist dann atemberaubend in gewisser Art und Weise. Aber wir haben gerade die Schuldenbremse gestrichen. Das heißt, also zumindest für die Ausgaben im Bereich Verteidigung. Das heißt, wir sind schon in der Lage, bestimmte Dinge zu tun. Die Frage ist, haben wir tatsächlich dahinter nicht nur eine rationale Erklärung, warum wir das machen, sondern haben wir eine Vision, wie wir sagen, das wollen wir für Europa eigentlich erreichen? Mhm. Oder sind wir so gesättigt immer noch, dass man sagen muss, wir können eigentlich nur verlieren, wenn wir jetzt mehr machen? Nicht außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch.
War ein sehr interessanter Moment. Vielleicht können wir das noch einmal ganz kurz zeigen, diese Situation, auch das betretene Schweigen im Saal, als es genau darum ging, um die Frage der Sanktionen. So hat sich Trump geäußert. Wir hören mal kurz rein.
Falls Russland nicht bereit ist für eine Einigung, um den Krieg zu beenden, sind die USA bereit, mächtige Zölle zu verhängen, die das Blutvergießen sehr schnell beenden würden. Aber damit die Zölle wirksam sind, müssen alle anwesenden europäischen Nationen sich uns anschließen und die gleichen Maßnahmen ergreifen. Europa muss einen Schritt nach vorne machen. So geht es nicht weiter. Sie kaufen Öl und Gas von Russland, obwohl sie gegen Russland kämpfen. Das ist peinlich für sie und es war peinlich, als ich es erfahren habe. Sie müssen sofort alle Energieeinkäufe von Russland einstellen.
Das sagt er natürlich nicht ganz selbstlos. Er hat zufälligerweise da auch was im Angebot. Im Bereich LNG muss man alles immer dazu sagen. Aber nichtsdestoweniger hat er einen Punkt. Herr Mölling, weil wir Sie heute hier haben. Kopenhagen heute, Oslo heute. Plötzlich taucht, gestern war es, eine Drohne auf. Und die große Frage, wir schauen uns die Bilder an. Was passiert da? Was war das? Weiß man das mittlerweile? Herr Mölling, was sehen wir da?
Ja, offensichtlich sehen wir eine Drohne, die über dem Flughafen hier ist.
Aber es ist eine große Drohne. Es ist jetzt nicht irgendwas, mit dem man mal so ein bisschen die Umgebung abfilmt und sagt, schön in Kopenhagen.
Man kann fast ausschließen, dass es eine ist, die sie sich irgendwo im Mediamarkt oder so gekauft haben. Sondern die haben sie bewusst dahin gebracht, um diesen Effekt zu zeigen, auch dass Markus Lanz das sozusagen in seiner Sendung da auch zeigen kann. Auch dafür ist sie gut sichtbar. Ja. Aber in der Tat haben wir, glaube ich, einfach hier eine Kette von eigentlich genau die Bandbreite wie man, die man sich vorstellen kann. Wir haben ja gestern und vorgestern auch noch einen Cyberangriff gehabt, der den Flughafen Berlin und andere stillgelegt hat. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite das militärische Spektrum bis in die Drohnen, also sozusagen das Hybride, bis rein in den Cyberraum, wo man schon sagen kann, naja, also Frieden ist das jetzt schon nicht mehr, der Zustand, in dem wir uns hier eigentlich befinden.
Gibt es mittlerweile eine Idee, wer diese Drohne gesteuert hat, woher die mutmaßlich kam? Selenskyj sagte, das war natürlich eine russische Drohne, sagte auch nicht ganz selbstlos. Weiß man da mittlerweile mehr?
Also ich zumindest weiß es nicht. Man kann nur hoffen, dass die Behörden mittlerweile mehr darüber wissen. Es liegt sehr nahe, dass es kein befreundeter Staat gewesen ist. Und dann kommen ja nicht mehr so wahnsinnig viele in Frage. Denn Dänemark gehört zu den wesentlichen Unterstützern nicht mit Blick auf die Gesamtsumme, sondern mit Blick auf den, wie man sagen, den Aktivismus, den Ideenreichtum, den man aus Dänemark entwickelt hat und die Konsequenz, die man hier tatsächlich fährt in Richtung der Unterstützung der Ukraine.
Und wie gefährlich ist das, was vor wenigen Tagen über der Ostsee passiert ist, was bekannt geworden ist? Estland, 3 russische MiGs, die, ich glaube, 12 Minuten lang sich im Luftraum Estlands befinden. Wie gefährlich ist das aus Sicherheitspolitischen?
Dass die 3 Flugzeuge da sind, ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gefährlich. Was gefährlich ist, ist sozusagen auf einer ganz anderen Ebene der Verlust der Abschreckung. Das heißt also, Russland hat offensichtlich gar keine Sorge mehr, in den europäischen, den NATO-Luftraum einzufliegen. Zwei Wochen vorher mit 2 Dutzend ungefähr Drohnen. Auch das muss man ganz klar sagen, das ist ein Angriff gewesen. Und jetzt mit 3 Flugzeugen, mit denen man, die bewaffnet gewesen sind, durch den Luftraum durchfährt. Hier geht es darum zu zeigen, also es geht darum, die NATO auf der einen Seite vorzuführen und die Debatte in Deutschland wieder und auch in Europa hochzubringen, die Angst streut und die Verunsicherung streut. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Ziel, was man hier erreicht. Und natürlich, dritter Effekt ist, man testet aus, wie die Reaktionszeiten und die Reaktionsmechanismen sind. Alles das braucht man natürlich, um entweder präventiv oder Gegenstrategien zu entwickeln, wie man im Falle eines Angriffs auf Europa oder eines erweiterten Angriffs auf Europa eigentlich damit umgehen würde. Dabei geht es gar nicht so sehr um militärischen Angriff. Ich glaube, dass Russland sehr wohl den militärischen Angriff auf die NATO fürchtet. Was bislang sehr gut gelingt aus Sicht des Kreml ist, dass man unterhalb dieser Schwelle bleibt und alle Graubereiche im Grunde genommen ausnutzt.
Interessant ist ja auch, wie das dann passiert. Das passiert ja dann immer so, dass man notfalls immer noch sagen kann, naja, wir waren da nicht so richtig tief drin. Eigentlich waren wir ja fast an der Grenze. Was wollt ihr eigentlich? Missverständnis, kleiner Fehler, kann mal passieren. Ja, das ist sozusagen die Verteidigungslinie, die dann immer kommt.
Ja, aber das wissen wir ja mittlerweile. Also die Frage ist, ob wir jedes Mal sozusagen am Morgen aufwachen und denken, es ist das erste Mal, dass das passiert. Das ist es ja nicht. Es hat ein Muster, es sind 3 Flugzeuge. Ich meine, Polen, wie gesagt, man kann die Argumentation, wenn man sehr freundlich ist, noch kaufen, wenn es um eine Drohne geht. Wenn es 20 sind, wird es irgendwann wirklich ein bisschen schwierig.
Die von verschiedenen Orten.
Also das ist wirklich was, wir haben hier ein ganz klares Muster. Und ich glaube, der andere wichtige Teil ist, wir haben ja immer noch die andere Ausflucht, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ist oftmals gewesen, naja, das ist ja die Ukraine, das betrifft uns ja nicht so genau. Jetzt betrifft es uns als Europäer, es sei denn, wir sagen, naja, das ist halt Polen oder das ist das Baltikum. Ist das denn wirklich Europa? Das ist dann die nächste Rückzugslinie, die man noch aufmachen könnte. Und so gibt man Schritt für Schritt die Solidarität und die Verpflichtung, die wir übernommen haben für das gesamte Europa, eigentlich auf. Und wem übergibt man sie? Na, Putin, denn er bekommt diesen Einflussraum. Wir gestehen ihm Einfluss zu. Er zwingt uns im Grunde genommen gerade dazu, Entscheidungen in Brüssel zu treffen.
Können Sie mal beschreiben, wie das genau läuft? Wann kriegen die mit, wann kriegt die NATO, wer auch immer die NATO dann in dem Fall ist, mit, was da passiert? Wann ruft wer wen an? Wie geht das?
Ja, Sie können relativ früh schon sehen, wenn Flugzeuge in der Luft sind. Sie haben eine militärische Luftraumüberwachung. Das Problem ist oft, dass die russischen Flugzeuge ihre Transponder abstellen und dann sind sie halt für den zivilen Luftverkehr nicht mehr oder fast gar nicht mehr sichtbar, weil die keine so reichen
Radare haben. Ist das nicht gefährlich?
Na klar ist das gefährlich. Das ist den Russen aber relativ egal offensichtlich. Aber ein Menschenleben zählt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Piloten sind teuer, Flugzeuge auch, aber im Grunde genommen nicht so wahnsinnig. Und natürlich können sie in dem Augenblick eigentlich schon die Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Also wir fangen die ja regelmäßig ab, wenn sie in den Luftraum in die Nähe kommen. Das dauert aber. Wenn sie von Deutschland aufsteigen, hat es dieses Mal, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert. Das heißt, sie braucht schon ein bisschen Zeit.
Die Flugzeuge, die italienischen Kampfflugzeuge, die dir dann nach Kaliningrad begleitet haben, die sind in, woher kamen?
Na, die als erstes steigt die Alarmrotte in Lage auf. Die Italiener kommen noch mit dazu. Das heißt, das sind diejenigen, die sozusagen den Luftpolizeidienst, so nennt man das, ist ein witziges Wort, aber den Luftpolizeidienst
die Dienst
machen.
Haben.
Genau, die Dienst haben. Ja. Genau, die kommen als erstes. Ja. Und natürlich holen sie noch andere mit dazu. Wir sind aber, das muss man, glaube ich, insgesamt sagen, das sieht man so nicht, aber es gibt bestimmte Einsatzregeln, die gelten. Sie gehen nicht davon aus, dass wenn sie sozusagen dahin kommen, dass sie dieses Flugzeug wirklich abschießen müssen. Soweit sind wir eben einfach noch nicht in der Durchdenkung. Wir wollen diese Form der weiteren Eskalation, wenn Sie so wollen, wollen wir bislang vermeiden, dass wir das in Betracht ziehen. Aber tatsächlich, dadurch, dass wir das eben nicht tun, verlieren wir Schritt und Schritt an Glaubwürdigkeit oder Ansehen gegenüber Russland und an Glaubwürdigkeit auch gegenüber der eigenen Bevölkerung.
Diese italienischen Kampfflugzeuge, waren die bewaffnet?
Das weiß ich nicht.
Die russischen waren definitiv bewaffnet. Ist das üblich?
Dass die russischen bewaffnet sind, mal so. Und auch bei den Alarmrotten ist es, wenn ich das sehe, wenn ich das richtig weiß, unterschiedlich. Mhm. Wichtig ist aber, was sind die Einsatzregeln, die gelten? Also was darf denn eigentlich wann passieren? Mhm. Und sie versuchen natürlich erstmal die Kampfflugzeuge aus dem NATO-Luftraum rauszubekommen, weil natürlich können sie jetzt nicht in Wildwestmanier als erstes das Flugzeug abschießen. Das geht natürlich nicht. Das geht bei Drohnen viel leichter. Da sitzen keine Piloten drin. Da macht man einen Unterschied zwischen Menschen und Maschinen, die man hier sozusagen bekämpft. Aber das ist wiederum genau der Bereich. Russland weiß sehr genau, was unsere Einsatzregeln sind und testet diese Einsatzregeln aus und nutzt natürlich auch die Spielräume, die wir damit natürlich geben.
Herr Schweizer, Sie haben gerade genickt. Rammstein ist bei Ihnen zu Hause sozusagen.
Ja, ja, wir haben inzwischen auch in Rheinland-Pfalz Erfahrung mit Drohnenüberflüge.
Ja?
Ja, ja, natürlich.
Woher kamen die?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es zum Teil auch gar nicht weiß. Aber die Vermutung liegt...
Wann war das?
Das ist in den letzten Monaten immer wieder vorgekommen.
Drohnen?
Ja, ja, Drohnen.
Über wie viele Drohnen reden wir da?
Ach, wir reden schon regelmäßig über... Also es gab eine ganze Phase, da gab es fast wöchentlich Vorfälle. Über den amerikanischen Anlagen in der Westpfalz, Rammstein und die Region.
Das ist ja krass. Und Sie wissen nicht, wo die herkommen?
Also die Vermutung liegt nahe, dass auch das keine befreundeten Staaten waren, die Drohnen haben mal steigen lassen. Man muss unterscheiden, ja. wir haben immer wieder mal Fälle, das ist wirklich ein bisschen... So, jemand hat zu viel Equipment zu Hause und hat sich ein bisschen was gebastelt und versucht einfach mal. Und dann haben wir tatsächlich auch welche, wo wir den Eindruck hat, das ist hochprofessionell. Da soll es auch um Verunsicherung gehen. Da sind wir sehr stark auch im Gespräch mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und unser Landeskriminalamt und andere mit den amerikanischen Streitkräften zusammen. Das geht auch über Industrieanlagen in Rheinland-Pfalz. Ich vermute, wir sind nicht das einzige Land, bei dem das passiert.
Ludwigshafen, BASF,
zum Beispiel,
darüber reden wir?
Zum Beispiel. Das ist Teil einer Verunsicherungsstrategie. Also das ist sozusagen
und hat das zugenommen?
Das hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen.
Monaten? Also das ist eine ganz junge Entwicklung sozusagen.
Das ist eine relativ junge Entwicklung, die dazu geführt hat, dass wir uns eng abstimmen mit den Streitkräften der Amerikaner und den Sicherheitsbehörden. Aber das ist ein Phänomen, das sehr stark jetzt in den letzten Monaten zugenommen hat.
Und wie reagiert man dann darauf?
Man muss sich das gemeinsam anschauen.
Also, holt man die dann runter? Überlegt man das dann?
Das ist offen gesagt nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, weil wir reden ja über einen dicht besiedelten Raum. So, und die Voraussetzungen rechtlich werden sukzessive geschaffen. Aber ob man es tatsächlich machen sollte, ist immer dann die nächste Frage.
Frau Bissbau, was hören Sie aus dem Umweltverteidigungsministerium?
Also zunächst mal, das ist ja diese hybride Kriegsführung, die ehrlicherweise nicht neu ist. Was neu ist, ist die Frequenz, also die Vorfälle in der Häufung, wie sie jetzt gerade in den letzten Tagen stattgefunden haben. Und das Ganze hat mehrere Aspekte. Also einerseits die Drohnen. Da hat Putin natürlich jetzt gesehen, dass wir, um jetzt mal den Inspekteur Heer zu zitieren, relativ blank sind, wenn es um Drohnenabwehr geht. Also 19 Drohnen über Polen und 4 davon sind vom Himmel geholt. Das heißt, dass wohl über 50 auf dem Weg waren, aber die Ukraine wohl mehr als 30 runtergeholt hat. Es wird ja auch schon so gewitzelt, dass es gar nicht mehr darum gehen sollte, dass die Ukraine irgendwie der NATO beitritt, sondern dass die NATO vielleicht der Ukraine Beitritt, weil die wesentlich besser einfach sind, was diese neuen Technologien angeht, weil die die letzten Jahre sich quasi nur damit beschäftigen. Und hierzulande ist es zum Beispiel auch so, dass die Bundeswehr Drohnen nur vom Himmel holen darf über militärischem Gelände. Also da müsste man eben, aber Sie haben gerade auch schon davon gesprochen, von rechtlichen Voraussetzungen, müsste man ändern oder beispielsweise im Spannungsfall ginge das auch, aber wir uns sind quasi die Hände gebunden. Und was diese Vorfälle, die Luftraumverletzungen angeht, müsste man wirklich mal überlegen. Und die Diskussion gibt es ja jetzt in Berlin, ob man etwas robuster antwortet. Also man kann natürlich rote Linien aufziehen und man muss auch nicht sofort einen Chat vom Himmel holen. Mhm. Aber es gab einen Vorfall 2015 in der Türkei. Türkei und Russland waren Antagonisten, auch in Syrien. Und da gab es regelmäßig Luftraumverletzungen über der Türkei. Mhm. Und die Türkei hat mehrfach Russland gesagt, hört auf damit. Und irgendwann haben sie mal einen Jet abgeschossen. Ein Pilot ist ums Leben gekommen, einer wurde damals gefangen genommen. Danach gab es keine Luftraumverletzungen mehr. Also ich denke, das ist auch noch mal ein ziemlicher Beleg dafür, dass Putin vor allem die Sprache der Stärke versteht.
Herr Mölling, ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir vertun da in Wahrheit auch eine Chance, sozusagen, um rote Linien zu sehen und klar zu machen, was wir meinen, wenn wir die ganze Zeit von Abschreckungen reden? Gibt, glaube ich, von der Situation, die Carina Meßbauer gerade angesprochen hat, ein paar Bilder. 2015 in der Türkei. Was ist da passiert? Da kommt dieses russische Flugzeug in den türkischen Luftraum rein?
Genau, es war ja damals Krieg. Russland hat Krieg geführt gegen Syrien.
Genau.
In der Unterstützung von Assad. Und dabei ist ein russischer Kampfjet durch die Türkei durchgeflogen. Das hat es die Wochen vorher schon gegeben. Frau Mosbauer hat das ja eben beschrieben. Und das war ein relativ kurzer Moment. Und ich glaube, das hat man in Russland nicht erwartet, dass das passiert. Aber die Türkei hat offensichtlich gesagt, wenn es das nächste Mal passiert, dann holen wir den runter. Das waren 17 Sekunden und das Flugzeug. Also 17 Sekunden in dem Luftraum und in der Zeit.
Das Ding ist 17 Sekunden im Luftraum und dann.
Dann erscheinen Ihnen die estnische Zeit von 12 Minuten schon die Lichtjahre, die da im Grunde genommen passieren.
Wie läuft sowas? Gibt es da eine Vorwarnung? Weil die beiden Piloten haben sich, glaube ich, mit Schleudersitz gerettet. Soweit ich weiß, ist der eine
von
syrischen Rebellen am Boden erschossen worden.
In dem Augenblick, in dem Sie von einem Radar erfasst werden, haben Sie, wenn Sie ein einigermaßen modernes Flugzeug haben, eine Radarwarnung, die angeht. Dann wissen Sie aber auch, Sie haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um aus dem Flugzeug rauszukommen. Dann wissen Sie, dass eine Rakete auf Sie unterwegs ist. Alles das hören Sie oder sehen Sie möglicherweise noch. Und dann ist es Ihre Entscheidung, ob Sie das Flugzeug verlassen oder ob Sie glauben, dass Sie die Rakete noch abschütteln können.
Das ist interessant. Kann man daraus was lernen? Ist das ein anderes Mindset? Ist das sozusagen, pass auf, wir fackeln nicht lange?
Also das Abschießen eines Flugzeuges wird nicht reichen, sondern die Frage ist, halten Sie das ab dann durch? Schieben Sie, was jetzt passiert ist unser Raum wird immer weniger, da werden die roten Linien in unsere Richtung geschoben.
Genau.
Und wenn Sie die zurückschieben wollen, dann müssen Sie ab da also klar machen, das gilt ab sofort und in jedem erdenklichen Zustand. Ne? Und wir haben jetzt einige Staaten, Polen hat schon gesagt, dass sie da konsequent sein werden. Das ist, glaube ich, ein erstes wichtiges Signal. Aber ich glaube, man muss sich da sehr klar darüber sein, das werden die Europäer in erster Linie machen müssen. Da werden wir vielleicht amerikanische Unterstützung bekommen, die nicht unwesentlich ist, was die Aufklärung angeht. Aber wenn, dann werden wir das als erstes tragen müssen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Test, wie weit die Europäer ihre Abhängigkeit von den Amerikanern an diesem Punkt bereit sind zu lösen. Denn man muss sich da nicht kleiner machen, als man ist. Die europäischen Luftwaffen sind für sowas eigentlich in der Lage, das zu machen.
Ja,
wir verzwergen uns da an dem Punkt gegenüber Russland, zumindest wenn wir in diesem Segment drin sind. Ja, ich glaube, das ist etwas, wo man im Prinzip keine Angst haben muss. Aber wie gesagt, Wild West ist auch nicht richtig. Es gilt für uns immer noch, und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Sie müssen sich natürlich fragen, schieße ich das ab, wenn wir das Beispiel Ukraine nehmen und Drohnenabwehr. Mhm. Das ist alles im Krieg. Das heißt, da ist es normal und Sie haben eine andere Bereitschaft, Leid hinzunehmen. Und ne, wenn Sie sozusagen so einen Fallout haben, weil Ihnen eine Drohne auf den Kopf fällt, dann ist das eine andere Akzeptanz, als wenn Sie in Friedenszeiten sind. Und ich glaube, das ist das, was wir haben müssen. Wir müssen eine gesellschaftliche Verhandlung darüber haben, dass wir das tatsächlich ändern müssen.
Tom wurde heute, glaube ich, gefragt, wie man hätte darauf reagieren sollen. Und er sagte natürlich, runterholen vom Himmel, abschießen.
Ja, aber das hat er gesagt.
Na gut, der Mann ist amerikanischer Präsident.
Ja, aber
es ist. Also ist davon auszugehen, Amerikaner würden genauso reagieren.
Ich glaube, die Amerikaner. Nicht, weil er hat noch zugesetzt, auf die Nachfrage, würden amerikanische Flugzeuge daran beteiligt sein oder amerikanisches Militär, hat er dann gesagt, das kommt auf die Umstände
an. Kommt auf die Umstände an, ja.
Also wenn es die politische Einigung dazu gibt, muss man auf jeden Fall wissen, dass es eventuell auf Deutschland zukommt, weil ja in Rotation dieses Air Policing über dem Baltikum umgesetzt wird, weil die keine eigene Luftwaffe haben. Und die Deutschen haben das in der Vergangenheit auch gemacht. Dann braucht man natürlich die entsprechenden Waffen. Bei Munition sieht es jetzt nicht ganz so gut aus, aber wir sind ja dabei aufzurüsten. Aber interessant finde ich auch, dass in der Debatte aktuell zwei eigentlich Russland-Falken unterschiedlicher Meinung sind. Auf der einen Seite Kiesewetter, der eben sagt, ja klar, rote Linien ziehen und dann notfalls auch abschießen. Und auf der anderen Seite Frau Strack-Zimmermann, die ja sonst auch nicht bekannt dafür ist, besonders zimperlich zu sein, die sagt, sie warnt und sagt, das würde eher möglicherweise das Narrativ von Putin nähern. Die NATO ist kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis. Deswegen warnt sie eben, dass man da nicht überreagieren sollte und vorsichtig.
Herr Schweizer, wäre das sozusagen rein theoretisch ein Bündnisfall?
Also da bin ich jetzt nicht der Experte.
Das Sie sind Jurist.
Aber das sitzen in der Runde welche, die sich da vielleicht noch mal besser auskennen mit. Aber ich will ganz allgemein mal antworten. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine gemeinsame Linie. Wir brauchen nicht eine Linie, die die Polen und die baltischen Staaten und dann nochmal Deutschland für sich haben und dann die Türkei nochmal obendrauf. Sondern ich glaube, es braucht eine gemeinsame Linie und die muss jetzt relativ schnell festgelegt werden. Und mir geht es ein bisschen zu leicht, jetzt von der Hand so den Luftkampf über Europa einfach mal gut zu finden. Ich glaube, man muss sehr genau...
Findet das keiner. Aber die Frage ist natürlich, wie man reagieren muss, um ernst genommen zu werden.
Das ist genau der Punkt.
Weil da ja jemand offenkundig nicht erst seit vorgestern, sondern in Wahrheit seit Jahren und genau genommen sogar seit Jahrzehnten systematisch Grenzen
austestet. Wenn Sie mich fragen, dann möchte ich gerne antworten, dass ich mir schon vorstelle, dass wir mit einer gewissen Besonnenheit mit diesem Thema umgehen. Weil wenn es um Verunsicherung geht und um Verunsicherung gesät werden soll, dann ist es doch vielleicht mal ganz klug, vielleicht nicht erstens mal mit Verunsicherung zu reagieren. Und mit einer hochemotionalen Diskussion, die sich dann auch noch zwischen den Nationalstaaten hin und her gibt. Sondern ich würde mir schon wünschen, dass der NATO-Rat und die anderen Gremien eine gemeinsame Position haben und dann aber natürlich auch die Konsequenz in der Umsetzung haben. Das gehört für mich auch dazu. Deshalb will ich die Option gar nicht vom Tisch nehmen. Aber dieses aufgeregte, sich gegenseitig überbieten, ich glaube, das spielt Putin komplett in die Karten. Das ist mein Punkt. Das möchte ich gerne nicht haben.
Herr Mölling, von Ihnen gibt's den Satz, wir haben diese Abschreckung, über die Sie gerade sprechen, die haben wir jetzt schon nicht mehr. Und dann benutzen Sie ein sehr interessantes Bild. Wenn das Ei erstmal auf den Boden gefallen ist, kriegen Sie es nie wieder zurück in die Schale.
Ja, das ist,
was heißt das?
Das heißt, dass Abschreckung eigentlich eine Präventivmaßnahme ist. Sie versuchen ja etwas zu verhindern. Jetzt muss man mal feststellen, okay, das Eindringen in den NATO-Luftraum ist schon, über den Status sind wir schon hinweg. Ne? Und das heißt, wir müssen im Grunde genommen uns überlegen, okay, wie kriegen wir es denn zurück? Von mir aus können wir auch alternative Maßnahmen beschließen. Ist mir total egal. Also ich bin auch nicht dafür, als erstes ein Kampfflugzeug abzuschießen. Aber wir werden etwas finden müssen und eine Sprache finden müssen, in der wir verstanden werden.
Richtig.
Das ist, glaube ich, das, worum es geht.
Absolut. Ja.
Und da, glaube ich, haben wir zurzeit noch nicht die richtige Sprache gesprochen. Wir sind ja nicht in einer statischen Situation, sondern wir laufen auf einen Herbst und einen Winter zu, in der Russland auf ein Drohnenreservoir gucken wird, nämlich derjenigen, die sehr lang fliegen, die auch nach Polen reingeflogen sind, das wird uns, glaube ich, Schlagzeilen bringen, denn das wird die ukrainische Flugabwehr reihenweise überfordern. Und die Frage ist,
Viele Drohnen, Langstreckendrohnen produzieren,
genau,
dass man einfach sozusagen die Luftabwehr übersättigen, glaube ich.
Genau, das geht darum, die Drohnen haben gar nicht so, die sind gar nicht so zerstörerisch, sondern die sind dazu da, einfach um die Luftabwehr zu beschäftigen, so damit ihre anderen Raketen durchkommen, die dann den größeren Schaden anrichten. Das ist im Grunde genommen die Taktik bei der ganzen Geschichte. Und das wird jetzt noch mehr werden. Und die Frage ist, wie wollen wir denn eigentlich dann effektive Hilfe weiterhin sicherstellen, wenn wir der Ukraine hier nicht mehr zur Hilfe eilen wollen. Und letztendlich sehen wir jetzt ja schon, dass Russland den ukrainischen Luftraum benutzt und da durchfliegt, um letztendlich uns noch mit anzugreifen. Mhm. Und das ist tatsächlich eine neue Qualität, finde ich. Insofern, dass es natürlich sagen muss, okay, wie gesagt, bei 2 Dutzend Drohnen können Sie nicht mehr von einer niedrigschwelligen Testung reden, sondern das ist die Frage, hey, was wollt ihr? Was machen wir denn, wenn jetzt 30 kommen? Was machen wir denn, wenn 40 kommen? Ist das immer noch was, wo wir sagen, naja, also so eine richtige Antwort haben wir darauf nicht? Man kann natürlich sagen, Die vier Drohnen, die man abgeschossen hat, okay, das waren die, wo es dringend notwendig gewesen ist. Ansonsten, wenn die über Ostpolen irgendwo runtergehen, das ist kein stark besiedeltes Gebiet. Also man kann immer solche Abstufungen machen. Aber ich glaube, was man, es geht nicht um den Abschuss, sondern es geht um das Signal, dass wir eine Politik haben, die ernst genommen werden muss. Genau. Und das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, nicht.
Haben Sie diese Grenze, Herr Schweizer, bei sich? Wenn Sie das Thema haben und sagen, wir müssen das diskutieren. Ab wann sind wir dann bereit, eine Antwort zu geben?
Ich glaube, für mich ist das leider Gottes ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir eine europäische Antwort brauchen. Und ich habe diese Aussage von Trump heute eben als nicht als Unterstützung wahrgenommen. Sondern das war ja eine zweigeteilte Aussage.
Sie haben es nicht als Unterstützung
wahrgenommen? Ich habe es nicht als Unterstützung wahrgenommen. Es war... Also das war so ein bisschen der Hinweis, seid mal nicht schwächlich, ihr Europäer, weil ihr das eigentlich ja seid in meinem Bild. Das müsst ihr doch eigentlich klären. Aber die Frage, was die USA selbst im westlichen Militärbündnis machen würde, das hat er wieder konditioniert. Das heißt, es war eigentlich eher so ein Fingerzeig nach Europa, aber eben keine Unterstützung. Und insofern ist das für mich nicht überraschend, aber völlig klar, es braucht hier eine europäische Linie. Und das ist etwas, das muss jetzt entstehen, und zwar sehr bald. Sonst sind wir tatsächlich in der Situation, dass wir komplett in die Defensive kommen. Mhm. Übrigens, diese Defensive meine ich nicht militärisch in erster Linie, sondern politisch, gesellschaftspolitisch. Mhm. Die Sorge, die Verunsicherung, die in die innenpolitische Debatte getragen werden soll, das ist sozusagen das Benzin, mit dem Putin seine Maschinerie speist.
Ich meine, bei Ihnen zu Hause, Herr Schweizer, wie groß ist die Verunsicherung da gerade in Rheinland-Pfalz? Sie haben Rammstein da, wie viele Amerikaner haben Sie bei sich? 18.000, 20.000?
Ein bisschen mehr. Wir haben, wenn Sie alles zusammennehmen, die amerikanischen Streitkräfte, die Zivilbeschäftigten, die amerikanischen und die deutschen, wenn ich sogar noch die dazu nehme, die mal da waren, im aktiven Einsatz und in Rheinland-Pfalz geblieben sind, weil es einfach sehr schön ist bei uns, man gerne da bleibt, dann reden wir von 50.000 Menschen. Mhm. Und es gibt, ich kann das wirklich sagen, weil ich sehr, sehr intensiv im Gespräch bin, es gibt keine Verunsicherung darüber, dass die Amerikaner da sind. Wenn es eine Verunsicherung gäbe, dann würde die eher entstehen, wenn die Amerikaner nicht mehr da wären.
Das meine ich, das meinte ich aber. Wie groß ist, weil Trump sendet ja tatsächlich die ganze Zeit sehr widersprüchliche Botschaften. Ja. Man hat das Gefühl, es könnte passieren, dass er die Amerikaner abzieht. Es gibt ja auch dieses große Versprechen, war ja ganz zentraler Punkt im Wahlkampf, wir holen unsere Jungs nach Hause. Wir werden unter gar keinen Umständen Amerikaner wieder in irgendwelche Kampfhandlungen irgendwo weit weg von zu Hause verwickeln. Das ist eines der ganz zentralen Wahlkampfversprechen von Trump. Also wenn er das nicht umsetzt, hat er bei seiner Basis ein Problem.
Ja, das ist in Amerika nicht vermittelbar, dass sich Trump dazu hinreißen lassen könnte, irgendwie aktiv mit Truppen in irgendeiner Art von Krieg und Konflikt involviert zu sein, die einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen konnte er am Ende rechtfertigen, weil er gesagt hat, das war der beste Angriff, den die Welt je gesehen hat.
Waren nur ein paar Bomben.
Wir sind hingeflogen, wir waren in der Lage, das stärkste Militär der Welt, wir haben die Bomben abgeworfen, alles ist zerstört worden, was Experten bezweifeln, niemand weiß ganz genau, was zerstört wurde. Und weil er auch dort im Vorfeld sehr öffentlich hin und her mit sich selbst debattiert hat, mache ich es, mache ich nicht, war natürlich der Iran dann auch in der Lage, vermutlich sehr viel vom Material irgendwo anders hinzuschaffen. Aber die Farben, die Trump malt, sind ja immer die schönsten und die stärksten und die erfolgreichsten, aber viel mehr wäre nicht vermittelbar. Und natürlich wird sehr aktiv im Pentagon darüber diskutiert, europäische Truppenstärke zu minimieren, um im Indopazifik aufzubauen. Nur, dass ihm leider Landstreitkräfte, die in Deutschland stationiert sind, im Indopazifik nicht helfen, ist nicht ganz durchdacht, aber nichtsdestotrotz ist das ein realistisches Szenario und die Botschaft, die die USA seit Anbeginn dieser Präsidentschaft senden, die Europäer müssen sich kümmern. Wir sind, wir gehen nicht aus der NATO raus. Die Vereinten Nationen unterstützen wir finanziell nicht mehr, aber ich halte trotzdem noch eine Rede. Aber am Ende kümmert euch alleine darum. Und wenn überhaupt, will er halt einen schnellen Deal, den er nicht erreicht hat, als er Putin in Alaska den roten Teppich ausgerollt hat. Und den schnellen Deal will er natürlich am Ende des Tages auch aufgrund seiner Obsession mit dem Friedensnobelpreis. Und nicht, weil er wirklich an langfristigen Friedenslösungen... Er hat ja auch heute in New York nicht benannt, dass Russland der Aggressor in diesem Krieg ist. Das hat er nicht einmal benannt.
Und Sie sagten gerade so en passant, die Obsession mit dem Friedensnobelpreis, die gibt's wirklich, ja? Er prahlt ja immer wieder damit, ihr habt 7 Kriege beendet.
Genau, 7 Kriege beendet. Da ist auch noch die Spekulation, 6 relativ klar, welche er meint. Also dazu zählt er zum Beispiel Iran und Israel, den 12-Tage-Krieg. Dazu zählt er
Aserbaidschan, Armenien.
Ganz genau. Oder auch die Demokratische Republik Kongo und Ruanda, wo zur Stunde gekämpft wird. Richtig. Das ist also nicht befriedet.
Aber das wollen wir nicht ihm vorwerfen.
Nein.
Das machen
aber
andere.
Das genau. Absolut. Aber was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er sich inszeniert als ein Friedenspräsident, der dann parallel sein Pentagon, sein Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennt, aber gleichsam das so hinstellt und faktisch eben falsch darlegt, dass er all diese Konflikte beendet hat. Etwas, was er ja heute auch gesagt hat, wozu die UN nicht in der Lage gewesen sei. Nicht, dass die USA ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sind und durchaus mit ihrer Vetokapazität mit dazu beitragen können, Konflikte zu beenden oder Druck zu erhöhen. Und diese Obsession mit dem Friedensnobelpreis, die gibt es wirklich, weil er nicht ertragen kann, dass Obama den bekommen hat.
Nach 8 Monaten im Amt, ja.
Richtig. Und auch grundsätzlich nicht bekommen hat.
Ich glaube, Pakistan, Indien schreibt das sich auch sozusagen aus seiner Fahne. Die Inder sagen, die waren wir schon selber.
Richtig.
Hat ihr gar nichts mit zu tun. Wenn man das so hört, das ist ja, also ich sag mal so, wenn wir uns häufiger Sorgen gemacht haben um die geistige Fitness von Joe Biden, um die von Trump muss man sich mittlerweile auch ein bisschen Sorgen machen. Ich habe ihn neulich gehört, wie er über Aserbaidschan, Armenien sprach und von Aserbaidschan, Albania sprach. Also
das würde ich durchaus auch seiner Ignoranz gegenüber Ländern dieser Größe zuschreiben. Also das hat, glaube ich, nicht nur mit kognitiven Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten zu tun.
Okay, aber schon seltsam. Also
ich bin immer dagegen, aus der Ferne zu versuchen, Diagnosen zu stellen oder zu psychologisieren. Nee,
deswegen frage ich Sie als jemand, der das alles ziemlich gut kennt.
Er ist auf jeden Fall in einem Alter aus, und ich würde auch sagen, in der Beobachtung dessen, wie er die letzten Monate des Amtes bestritten hat, merkt man, dass er auch deutlich mehr Pausen braucht.
Ja,
also am Wochenende ist er golfen und macht ansonsten nichts. Oder wenn er, dann macht er was, macht Alaska Putin, dann noch das Treffen der Europäer. Also das merkt man schon. Aber das Problem ist, ähnlich wie es bei Biden am Ende ein Problem war, dass dieses Weiße Haus, was das angeht, eine Blackbox ist. Es werden dann Briefe von den Leibärzten herausgebracht, die bescheinigen dann Trump und die bescheinigten auch Biden eine exzellente Gesundheit. Und der Zugang zum Weißen Haus von Trump wird mehr und mehr begrenzt. Vor allen Dingen wird es mehr und mehr begrenzt für Medienvertreterinnen und Vertreter, die ihm nicht genehm sind. Und dann laufen da Blogger und YouTuber wie Benny Johnson auf, die auch bei Charlie Kirks Gedenkveranstaltung gesprochen haben, die äußerst fragwürdige journalistische Expertise haben, die sie aber nicht brauchen, weil sie sollen ja nur in die Welt tragen, die Botschaft von Trump.
Okay, verstanden. Nochmal kurz Rheinland-Pfalz, weil es wichtig ist für Ihre Leute. Was würde das für Sie bedeuten, wenn die Amerikaner sich zurückziehen würden?
Ach, das wäre ein Einschnitt, das kann man gar nicht anders sagen. Das wäre ein Einschnitt, was die Fragen der Wertschöpfung angeht. Jetzt bleibe ich da in meiner landespolitischen Perspektive. Jobs, das wäre wirklich für die Region schwierig. Ich will aber sagen, ich habe zurzeit überhaupt keine Hinweise, dass es so kommt. Ich nehme keine Abzugspläne wahr. Und ich habe auch, kürzlich saß ich mit General Donoghue zusammen, 4-Sterne-General. Den kennt man, das war der Letzte, der Afghanistan verlassen hat. Der ist noch in diese Rampe des Flugzeugs.
Okay.
Das Bild ist relativ ikonisch geworden. Und der ist jetzt wirklich unser wichtigster militärischer Ansprechpartner. Und der sagt sehr klar, wir wollen hier bleiben.
Mhm.
Und die sind ja nicht da, um den Landkreis Kaiserslautern zu schützen, sondern die sind da, weil sie natürlich europäische Interessen haben. Und mit Blick auf den indopazifischen Raum ist es natürlich auch so, dass sie von hier, also von Rheinland-Pfalz aus, den europäischen und den afrikanischen Luftraum im Blick haben. Und das chinesische Engagement sich natürlich sehr stark auf dem afrikanischen Kontinent abspielt. Das heißt, man hat von Rheinland-Pfalz, von Deutschland aus natürlich auch die Interessenslage der Amerikaner sehr stark im Blick. Bringt ja auch nichts daran, vorbeizuschauen. Und wir haben ja auf der faktischen Seite überhaupt keine Hinweise, dass sich was verändert. Das größte US-Militärhospital außerhalb der Vereinigten Staaten entsteht gerade in Rheinland-Pfalz, in Weilerbach. Das ist eine Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern. War kürzlich auch wieder mit den Amerikanern dort auf der Baustelle. Was dort entsteht, ist für die Zukunft gebaut und ist für auch den militärischen Einsatz gebaut, im Sinne von, es kommen Streitkräfte, Verletzte aus Regionen der Welt und werden dort versorgt. Das heißt, die sind eigentlich gekommen, um zu bleiben. Jetzt muss man bei Trump natürlich immer mit einbeziehen, das kann sich morgen auch wieder verändern. Und das ist auch nur die militärische Seite. Wir führen ja jetzt Gespräche, wenn ich jetzt am Wochenende nach Washington reise, auch mit der politischen Seite, im Senat, im Repräsentantenhaus. Weil da gibt es schon welche, die sagen, das kann auch anders sein. Das heißt, wir haben da schon eine Diskrepanz in unserer Wahrnehmung zwischen denen, die sehr stark militärisch, strategisch draufschauen und denen, die sehr vordergründig politisch draufschauen. Und das war früher mal identisch. oder identischer oder näher beieinander ist es heute nicht mehr. Mhm.
Herr Mönning, um das kurz abzuschließen, noch einmal 2015, Türkei, die holen dieses Flugzeug nach 17 Sekunden vom Himmel. Und was dann sozusagen über allem schwebt, ist immer die Frage der potenziellen Eskalation. Hm. Was ist damals passiert?
Nichts. Das ist nichts weiter passiert. Man hat,
das heißt, die Russen haben diese Botschaft genau verstanden?
Davon ist auszugehen, genau. Ob man jetzt aus diesem Fall alles Weitere schließen kann, denn auch damals hat es, ne, wir reden hier von einem Gebiet in Osteuropa, wo wir zurzeit den größten Krieg seit 70 Jahren haben. Welche Auswirkungen das hat, kann man zwar nicht sagen. Klar ist aber auch das Nichthandeln, das wir zurzeit machen, hat eine Auswirkung, die keine positive zum jetzigen Zeitpunkt für uns ist. Ne? Also von daher glaube ich auch, also man kann den Appell nur aufnehmen, es braucht eine europäische Lösung. Wunderbar. Ich glaube, Trump fände die super, wenn er sich jetzt zumindest kinetisch nicht engagieren müsste, also seine Kampfflugzeuge nicht aufsteigen müssten. Aber das ist eben nicht nur ein gesellschaftspolitisches Thema, das ist auch ein militärisches Thema. Kann Europa sich organisieren? Kann Europa sozusagen seinen European Way of War finden? Finden wir eine Möglichkeit, nicht nur Waffen nicht mehr in den USA zu kaufen? Das ist das Letzte, worum es geht. Das Erste ist, können wir uns politisch organisieren, uns zu verteidigen, die Ukraine zu verteidigen und im Grunde genommen damit auch eine Abschreckung in Europa wiederherzustellen, auch ohne, dass die Amerikaner in der ersten Linie mit dabei sind. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn man das alles zusammennimmt. Ne? Und sind wir in der Lage, das auch militärisch durchzuhalten? Denn das ist ein Teil, das ist nicht alles, aber es ist ein Teil des ganzen Spektrums.
So, und all das gesagt habend, schauen wir jetzt einmal ins Inland. Für den letzten Teil der Sendung sozusagen, das trifft Frau Mössbauer jetzt auf große Reformvorhaben, auf ein großes Versprechen. Der Herbst der Reformen ist ausgerufen. Und viele sagen, naja gut, das ist einfach nur politisches Marketing. Im Grunde ist das sehr enttäuschend, was da gerade vorgelegt wird. Das heißt, Deutschland ist im Grunde reformunfähig. Wie bewerten Sie das? Was passiert da gerade?
Naja, bislang wird ja leider nicht viel vorgelegt, bis gar nichts.
Das hat doch groß angekündigt, überall, alles redet vom Herbst der Reformen, jetzt geht's los, wir reformieren den Sozialstaat.
Genau. Und gleichzeitig, also man hat einerseits diese Rhetorik, die ja durchaus inzwischen heute auch Klingbeil in seiner Rede eine gewisse Dringlichkeit widerspiegelt, was gut ist, weil eine Ansprache ist ja der Anfang, also dass man eine Bevölkerung auch mal darauf vorbereitet. Mhm. Aber das ist halt eine eklatante Textbildschere, die da aktuell von der Regierung präsentiert wird, weil allein der Haushalt, also da steht ja drüber investieren, reformieren, konsolidieren. Und ich finde das ehrlicherweise irgendwie eine Beleidigung des bürgerlichen Intellekts, weil es wird weder investiert, noch reformiert, noch konsolidiert. Also Ökonomen von links, Fratscher bis rechts, Fußt und auch alle möglichen Institute, der Bundesrechnungshof, das Institut der deutschen Wirtschaft, das IFO-Institut, sagen, dass es den berühmten Verschiebebahnhof jetzt gibt, also dass Investitionen ausgelagert werden in das Sondervermögen, um Mittel frei zu haben für Konsum. Mhm. Die Zinsen werden extrem steigen auf 70 Milliarden Ende der Legislatur. 12% des Haushalts, also mehr als jeder 10. Euro dann nur für Zinsen. Arbeitssoziales, der Etat steigt von 190 auf 220. Irre. So viel zum Thema Konsum. Wir wollen eigentlich daran. Der Haushalt bildet das erstmal nicht ab. Und die, wie ich finde, dramatischste Zahl ist eine Prognose, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die Manövriermasse, also die frei verfügbaren Mittel, quasi gegen null gehen. Das heißt, wir haben dann
das,
in 10 Jahren
braucht,
einen versteinerten Haushalt.
Ja,
Geld, das frei ist, das nicht irgendwo
zweckgebunden ist. Quasi.
Genau. Und das ist das Versprechen und die Generationengerechtigkeit, die von dieser Regierung ja eigentlich immer wieder auch beschworen wird. Und gleichzeitig wird eben nicht reformiert, weil die Union hatte das ja immer wie so eine Monstranz vor sich hergetragen. Erstmal gar keine Schulden und dann okay Schulden, aber nur gepaart mit Strukturreformen. Und ja, jetzt streitet man beim Bürgergeld, wie viel Einsparpotenzial da überhaupt ist. Wahrscheinlich maximal 5 Milliarden, möglicherweise ein bisschen mehr. Der Finanzminister setzt das Einsparpotenzial geringer ein. Was ich aber noch viel erschreckender finde, ist, dass ja diverse Kommissionen aufgesetzt wurden, also bei den wirklich wichtigen Themen Pflege, Krankenkassen, Rente. Und ich würde so weit noch mitgehen, dass man sagt, okay, es war Regierungsbildung, die musste schnell gehen. Zelensky wird aus dem Oval Office geschmissen. Merz muss schnell Außenkanzler machen, was er auch sehr gut macht, und um die Welt reisen. Deswegen klammern wir die schwierigen Themen erstmal aus den Koalitionsverhandlungen. Mhm. Aber da muss man noch den Anspruch haben, am nächsten Tag nach der Regierungsbildung eine Kommission einzusetzen, die dann 3 Monate später die Ergebnisse liefert, um dann Strukturreformen umzusetzen. Und aktuell ist noch nicht mal ein Termin bekannt, wann diese Rentenkommission eingesetzt wird. Und das ist schon mehr als ambitionslos.
Herr Schweizer, wissen Sie da mehr?
Ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sich bei diesem Begriff Herbst der Reformen, ich habe den nicht erfunden, sich furchtbar...
Nein, also, das ist nicht schlecht. Nein. Sie finden den nicht gut, ja?
Nein, ehrlich gesagt, mir geht es nicht um...
Das ist so deprimierend,
Herr Schweizer. Mir geht es nicht um rhetorischen Geschmack.
Sie sind der SPD-Vize, ja? Sie sind nicht irgendwer. Nein, Sie sind Ministerpräsident von... Sie dürfen sofort. Okay, Sie sind Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Sie will nur erklären, warum ich gerade so... Ja. Dieses irre Lachen, ja, will ich nur kurz erklären. Also, Sie sagen, ich finde den nicht gut. Das heißt, gute Bitte, ich will damit nichts zu tun haben.
Nee, das ist das, was Sie damit sagen. Wenn Sie mich vielleicht einen Satz sagen dürfen, dann würde ich es gerne selbst erklären. Ehrlich gesagt, ich finde es total schwierig, dass den Sommer über manche einfach rhetorisch die Backen so voll gemacht haben und sich selber die Hürde wahnsinnig hochgelegt haben, wohlwissend, dass diese Koalition ja verabredet hat, dass im Herbst Entscheidungen vorbereitet werden und dass es Kommissionen gibt. Jetzt kann man natürlich über Kommissionen lächeln, natürlich. Aber ich finde es immer noch besser, man setzt sich hin und versucht ein bisschen die Expertenrat zusammenzuholen und setzt sich ein enges Zeitziel und kommt dann Ende des Jahres zu ersten Ergebnissen. Ich finde, das war mein Punkt. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber diese wuchtige, viel zu große Rhetorik, unter der man dann am Ende dann durchlaufen wird. Das finde ich einfach total schwierig.
Ihr eigener Parteivorsitzender, der Finanzminister, der Vizekanzler, der sagt ja, also, das wird jetzt wehtun.
Ja,
das wird aber schmerzhaft.
Ich glaube, damit hat er einen realistischeren Blick als die, ich glaube.
Aber auch nur realistischer, kein wirklich realistischer.
Er hat einen realistischeren Blick, weil die diese großen Wortgetüme im Konrad-Adenauer-Haus erfunden haben, die setzen sich jetzt hin und wissen wahrscheinlich gar nicht, wie das jetzt umgesetzt wird. Was Lars Klingbeil vorgelegt hat, war erstens 2 Haushalte organisiert, einen dritten jetzt auf den Weg gebracht mit 30 Milliarden Euro, die noch zu finanzieren sind.
So viel
sind.
Geld wie noch nie eine Bundesregierung sparen musste.
Natürlich.
Muss man sich mal klar machen.
Und dann zu glauben, hier wird jetzt nicht einfach Politik stattfinden, ist natürlich auch falsch. Hier wird richtig was stattfinden. Und das wird auch nicht einfach sein. Und das wird auch schwer sein. Und das wird auch wehtun. Und ich muss auch Ihnen, Frau Mösbauer, an einer Stelle mindestens widersprechen. Von wegen, es sei gar nichts getan worden. Wir haben eine riesen Steuerreform auf den Weg gebracht. Unternehmenssteuern, degressive AFA, es kostet richtig Geld. Es wird für Länder und Kommunen Steuermindereinnahmen nach sich ziehen.
Keine Strukturreform.
Aber Sie haben gesagt, es ist gar nichts passiert. Und das kann, jetzt auch,
die Strukturreform.
Das kann man jetzt auch nicht so stehen lassen.
Wir haben über Sozialstaatsreform gesprochen.
So, jetzt reden wir mal über Unternehmenssteuern.
Nee, wir reden schon über das, worüber wir reden wollen. Also wir reden über Sozialstaatsreform und den Herbst der Reformen. Wir reden jetzt nicht über, jetzt bitte nicht Wahlwerbung. Ist jetzt nicht das Thema.
Es geht ja nicht um Wahlwerbung. Ich beschreibe nur, was die Bundesregierung macht. Und die wird von einem CDU-Kanzler geführt. Da habe ich ja gar kein Interesse an Wahlwerbung.
Sie distanzieren sich jetzt zum wiederholten Mal so derart hart von Ihrem eigenen Koalitionspartner, dass ich mich frage, haben Sie vor?
Nein, gar nicht. Ich habe ja ausdrücklich gelobt, dass diese Bundesregierung eine Steuerreform auf den Weg gebracht hat.
Entschuldigung.
Investitionsmilliarden auf den
Weg. Dicke Backen.
Ja, rhetorisch, natürlich.
Die Gastrosteuer, Agrarkrise.
Über die Mütterrente haben wir auch schon mal hier
miteinander gesprochen. Wir beide, ja, ich weiß. Wir haben festgestellt, dass es keine gute Sache ist.
Nee, Sie haben festgestellt, dass es keine gute Sache ist und waren überrascht, dass ich Sie besser finde als viele andere.
Nein. Ja. Sie wissen, warum ich... Ja. Bitte, nicht. Nicht stehen lassen.
Ich lobe die CDU.
Sie wissen, warum ich es nicht gut fand, ne?
Ich weiß, warum.
Wir beide haben damals herausgearbeitet, dass die Mütterrente, diese 20 Euro mehr, denen, die es dann im Zweifel wirklich brauchen, die Transferleistungen empfangen, denen wird es sofort wieder abgezogen.
Und mein Punkt war,
die soziale Idee bei der Geschichte kann man leider politisch nicht verkaufen.
Mein Punkt war, dass es eine Generation von Müttern gibt, die jetzt auch nicht ganz persönlich den Bundeshaushalt sanieren müssen. Also Steuerreform, Investitionsmilliarden. Also ein ausdrückliches Lob einer von CDU und SPD oder Union und SPD geführten Bundesregierung. Herbst der Reform. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal angucken, was steht an in der Pflege. Wir haben einen demografischen Wandel, der uns richtig drückt. Wir haben beim Bürgergeld. Gibt es wirklich was zu tun? Bin ich auch völlig klar.
Ist das so?
Ja, natürlich gibt es da was zu tun.
Gibt es da richtig was zu tun?
Ja, natürlich gibt es da was zu tun.
Mehr als Ihre Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas sagt?
Ich glaube, dass sie völlig richtig liegt, wenn sie sagt, wir müssen gucken, dass die Menschen schneller in Arbeit kommen. Das ist auch meine Position. Ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir Missbrauch viel, viel stärker unterbinden, auch hart bekämpfen.
Wie machen wir das denn dann?
Ja, indem wir die Mechanismen, die im Gesetz angelegt sind, nutzen.
Wie machen Sie das bei sich im Land?
Die Jobcenter haben ihre Aufgabe, zu gucken, wer kommt, wer kümmert sich, wer ist ansprechbar.
Ja,
aber
das funktioniert ja nicht.
Ich würde nicht sagen, dass das generell nicht funktioniert.
Nein, das habe ich so, meinte ich es auch nicht. Aber selbst die Jobcenter-Chefs, häufig auch Chefinnen übrigens, sagen, das läuft so nicht. Das ist nicht gut. Wir haben überhaupt keine Kontrolle.
Nein. Also so kann ich das pauschal nicht stehen lassen. Ich war lange Arbeitsminister, habe mich regelmäßig mit denen getroffen. Ja. Die haben gesagt, wir brauchen Instrumente. Die müsst ihr uns auch geben, dann können wir dem auch nachgehen und dann wollen wir dem auch nachgehen. Mhm. So, das ist
welche Instrumente wollen die haben?
Zum Beispiel, dass man auch sagt, Sanktionen kommen jetzt.
Und kommen die?
Ja, natürlich.
Sagt man, die kommen oder kommen die auch wirklich?
Ja, die kommen auch wirklich.
Welche Sanktionen kommen dann?
Leistungen werden eingespart.
Und was heißt das?
Die Menschen haben weniger Geld.
Na, wie viel?
Es kommt auf den Einzelfall an.
Was heißt das?
Das heißt, dass sie am Ende des Monats weniger Geld haben, dass sie schlechter über die
Runden kommen. Was meinen Sie mit weniger? Was ist die harte Ansage?
Die harte Ansage ist, wenn du nicht kommst, wenn du dich nicht zurückmeldest, wenn wir den Eindruck haben, du hast keine besonderen Gründe, deine Post nicht zu öffnen, sondern du hast einfach nur keine Lust, dann wirst du mit einer Leistungsminderung zu tun haben. Und das trifft
die
Menschen.
Was ist diese Leistungsminderung? Wie viel Prozent?
Das können die zum Teil auch selber festlegen. Die haben dann einen großen Ermessensspielraum. Das kann innerhalb dessen, was die Rechtsprechung festgelegt hat.
Sie sind doch der Gesetzgeber. Sie sind der ehemalige Arbeitsminister.
Ja, und die Rechtsprechung hat hier relativ einen engen Rahmen geschafft. Die können nicht auf Null gehen, sondern die müssen die Dinge des täglichen Bedarfs weiterhin möglich machen.
Ich frage nur deswegen so hartnäckig nach, weil ich mich auch wieder SPD an einen Arbeitsminister erinnere, in dem Fall Hubertus Heil, der ankündigte im Notfall, das war zufälligerweise kurz vor der Bundestagswahl, selbstverständlich gehen wir dann auch auf Null bei Totalverweigerern. Soweit ich weiß, und ich glaube, die Kollegen der Welt haben es auch mal nachrecherchiert, gab es nicht einen einzigen Fall in diesem ganzen Land, in dem jemals auf Null sanktioniert wurde. Das heißt, auch da wieder dicke Backen und wenig Konsequenz.
Meine Position ist ja nicht zu sagen, wir gehen auf Null, wenn es gar nicht stattfindet, sondern meine Position ist, die Jobcenter müssen die Möglichkeit haben, jemand auch mal zu sagen, jetzt hast du weniger, jetzt kriegst du es auch wirklich, jetzt wirst du es auch merken. Und anderen?
Und wir haben die freie Hand.
Die haben einen Ermessensspielraum, natürlich.
Bis zur Hälfte? Oder wie
geht das? Das ist durch die Rechtsprechung relativ klar definiert. Bis zur Hälfte ist schwierig. Aber darf ich den anderen Punkt auch noch machen? Mhm. Wenn wir wollen, dass die ihren Job gut machen, müssen die nicht nur Menschen Geld wegnehmen, sondern die müssen auch sagen, du brauchst jetzt eine Weiterbildung, du brauchst eine Unterstützung, damit du in einen Job bekommen kannst. Mhm. Es braucht also beides. Nur schwarze Pädagogik und den Leuten einfach jetzt Angst machen, wird nicht reichen, sondern sie müssen auch die Menschen ertüchtigen.
Mir geht es darum,
wenn wir über das Bürgergeld sprechen,
über Rhetorik zu sprechen, und das passiert ja offensichtlich von allen Seiten. Können Sie mit dem Begriff Kompetenzzentrum Leistungsmissbrauch was anfangen?
Ja.
Was ist das?
Ja, da geht es darum, dass man sich da zusammensetzt und regelmäßig auch überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass die organisiert, zum Teil auch wirklich kriminell organisiert, den Staat ausnutzen, zu bekämpfen.
Also wir gründen jetzt allen Ernstes ein Kompetenzzentrum Leistungsmissbrauch. Hm. Das haben wir jetzt vor. Oder gibt es das schon?
Wir haben das regelmäßig in Netzwerkcharakter. Jobcenter sagen, okay, lass uns mal gucken, wie kriegen wir das bekämpft. Hm. Und wenn das Bundesarbeitsministerium das perspektivisch vorhat, kann das nur sinnvoll sein.
Und auch da wieder Rhetorik. Man muss ja auf jedes einzelne Wort achten in diesen Zeiten. Die SPD-Arbeitsministerin sagt, wir planen nur, den Missbrauch beim Bürgergeld, Zitat, einzudämmen.
Ja.
Ist das unser Anspruch? Ein bisschen eindämmen?
Ja, aber jetzt reden Sie über Rhetorik.
Ja, ich rede über Rhetorik. Sind ja nicht meine Wörter.
Ich glaube, es ist doch
eindämmen. Nein, wir planen und wir dämmen ein bisschen ein.
Der Missbrauch muss bekämpft werden. So. Und das heißt, man muss alle Instrumente...
Warum sagt sie das dann nicht?
Weil Bärbel Baas so spricht, wie sie spricht. Und wenn Sie mich jetzt hier sitzen haben, spreche ich so, wie ich spreche. Ich sage, wir müssen ihn bekämpfen. Wir müssen den Sozialstaatsmissbrauch bekämpfen. Wir müssen auch Missbrauch bekämpfen, wenn Einkommensmillionäre den Fiskus missbrauchen. Der starke Staat muss auch das Ausnutzen des Staates bekämpfen. Und wenn es im Ergebnis dann dazu führt, dass es eingedämmt wird, dann sage ich okay, aber man muss schon den Anspruch haben, dass man es aktiv bekämpft.
Muss man nicht den Anspruch haben, es einfach zu beenden?
Ja, natürlich. Aber jetzt reden wir auf einer rhetorischen Ebene. Der Anspruch muss sein, dass es nicht mehr stattfindet. Der Anspruch muss sein, dass wir das nicht mehr akzeptieren.
Der Anspruch ist, wir wollen das beenden, so, ganz einfach.
Genau, und da haben wir auch kein Problem, wenn es um die Rhetorik geht. Die Aussage muss klar sein, wir haben auch keine falsche Toleranz dafür. Wir gucken nicht nur nicht mehr ein bisschen hin, sondern wir gucken hin und sagen, es muss auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Und das heißt nicht, wir machen ein Auge zu und sehen nur noch die Hälfte, sondern es darf nicht mehr stattfinden.
Okay, das dann frage ich Sie alles. Alle Richtungen haben wir in der Vergangenheit viel zu lange alle Augen inklusive Hühneraugen zugemacht?
Ja, natürlich haben wir auch Fehler gemacht, was die Akzeptanz von Missbrauch angeht.
Ich meine, Sie waren Arbeitsminister, Sie haben gerade selber darauf hingewiesen.
Ja, ich muss aber sagen, Sie werden in Rheinland-Pfalz solche spektakulären Beispiele, wie wir sie aus anderen Regionen Deutschlands kennen, kaum finden. Weil wir, wenn ich das sagen darf, auch sehr kleine Jobcenter haben, die sehr nah dran sind. Das sind wirklich die Jobcenter sehr nah dran. Die kennen die Familie, die kennen die Lebensumstände, die können auch mal tatsächlich da einwirken. Das ist anders, als wenn Sie eine riesen Schwungmasse haben, wo Sie gar nicht mehr hinterherkommen.
Also Sie sagen, das könnte die Idee sein, sozusagen.
Sie werden beim Bürgergeld, Sie werden beim Bürgergeld natürlich irgendwo auch sparen können. Was wir sinnvollerweise aber nicht machen sollten, ist die Nähe der Jobcenter-Mitarbeiter zu den Menschen einsparen. Weil nur dann kriegen Sie tatsächlich auch was hin, was Arbeitsvermittlung angeht und was das Bekämpfen von Missbrauch angeht.
Frau Meßbauer, da spricht ja ein Pragmatiker, Landespolitiker, der offensichtlich weiß, wie es an der Basis läuft. Sie sagen, über das, was da in Berlin stattfindet, Politiker auf Bundesebene, die Bürgern unbequeme Wahrheiten zumuten, sind ungefähr so häufig wie freilaufende Pandas. Den müsste man eigentlich unter Artenschutz stellen. So haben Sie es formuliert. Fand ich schön.
Ja, es leider Gottes sind die Politiker, die bereit sind, quasi auch Zumutungen zu formulieren, etwas rar geworden. Und bereit sind jetzt, also ich würde jetzt vor allem Merz da auch in der Pflicht sehen, voranzugehen als Kanzler und zu sagen, passt auf, wir haben hier wirklich ein riesengroßes Standortproblem. Also ich meine, alle Indikatoren zeigen nach unten. Wettbewerbsfähigkeit schlecht, die Industrie wirklich
heute wieder großer Autozulieferer, der insolvent ist. 4.500 Jobs.
Stromkosten, Energiekosten, Arbeitskosten. Mhm. Wir müssen jetzt wirklich umfassende Reformen hier umsetzen, nicht nur ein bisschen drehen am Bürgergeld. Das ist auch wichtig, weil es eben auch eine Gerechtigkeitsfrage ist und bei vielen einfach ein Reizthema inzwischen. Mhm. Und da ja auch wirklich jetzt gerade in den letzten Wochen noch mal sehr offensichtlich wurde, dass es wirklich auch Missstände gibt, mafiöse Strukturen, Banden, organisierten Missbrauch. Aber es braucht halt mehr. Und da warte ich ehrlicherweise noch auf die Ansprache von Merz. Klingbeil hat, wie gesagt, heute so in seiner Rede Tendenzen davon erkennen lassen.
Das war
schon
interessant, wie deutlich er da heute wurde. Ich fand das sehr gut.
Er hat gesagt, das wird anstrengend.
Ja, genau. Das fand ich richtig gut. Ja. Mal so eine klare Aussprache.
Ja.
Fand ich richtig gut.
Jetzt müssen dann auch konkrete Vorschläge.
Ich bin gespannt, wann er kommt, um das mal hier zu erklären.
Vorschläge folgen, weil bislang, also bei der CDU, die ich ja jetzt etwas näher noch beobachte, ist es leider so gewesen, dass man dann eher Angst vor der eigenen Courage bekommen hat, dass man ja zum Beispiel im Grundsatzprogramm die Rente mit 70 schon stehen hatte vor knapp einem Jahr und dann hat man die einmal so still und heimlich vor der Wahl wieder abgeräumt. Aus Sorge glaube ich auch, dass Scholz da ein bisschen Negative Campaigning vielleicht draus machen würde.
Das war so, ja, im Grundsatzprogramm stand das drin.
Genau. Und dann stand es im Wahlprogramm nicht mehr und seitdem darf es auch keiner mehr ansprechen. Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, hat ja vor kurzem
hat's noch mal versucht, hat Riesenärger gekriegt.
Genau, das wurde intern nicht gutiert. Aber es gilt, wie gesagt, für beide Parteien, Union als auch SPD. Es bräuchte da jetzt wirklich, und ich hoffe, es kommt, aber Politiker, die voranschreiten, die sagen, das wird jetzt schwierig, aber am Ende des Tunnels ist Licht, wenn wir da jetzt gemeinsam durchgehen. Jeder muss irgendwie seinen Beitrag leisten. Es wird schmerzhaft. Aber nur so kommen wir raus aus diesem Loch, weil, wie gesagt, der Haushalt trotz der Rekordschulden, die wir aktuell machen, gibt ja jetzt gerade auch wieder den öffentlich ausgetragenen Streit um Straßen- und Schienenbauprojekte, wo man dann trotz der Schulden nicht genug Geld hat für Neubauprojekte. Ja. Und das wird nicht gehen ohne tiefgreifende Strukturen in den Sozialsystemen.
Herr Schweizer, wir haben nur noch eine Minute, aber weil das Beispiel gerade fiel. Also die CDU traut sich nicht zu sagen, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen. Wir wissen aber alle, und darauf haben Sie auch und auch heute Lars Klingbeil noch mal hingewiesen, Rentensystem haben wir ein Riesenthema. Würden Sie sagen, die Rente mit 70 ist zumutbar?
Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Das ist also wirklich nicht pauschal durch alle Berufssparten wirklich.
Ja, wir sagen zumutbar. Ja, sonst auch pauschal mit 67 ist die Rente zumutbar.
So, ich sage aber auch, und die Hälfte der Minute müssen Sie mir geben, damit ich einfach sagen kann, es kann nicht sein, wenn wir über Reformen sprechen und jeder muss seinen Beitrag leisten, dass wir nur in das untere Drittel der Gesellschaft schauen.
Ich nehme jetzt nur ein Beispiel einmal raus. Warum geht es um das untere Drittel der Gesellschaft?
Ja, natürlich, wenn es.
Bei der Rente?
Ja, warum? Es geht um die Hälfte der Gesellschaft. Es gibt ganz viele Menschen, die leben ausschließlich von der gesetzlichen umlagefinanzierten Rente und kein Kapitaleinkommen. Die haben vielleicht auch keine Mietwohnung, die sie vermieten. Und wenn wir denen jetzt Angst machen, dann haben wir uns aber wirklich als Demokratie einen Gefallen getan.
Die Idee dahinter ist ja, Lebenserwartung steigt. Wir werden glücklicherweise alle immer älter.
Lassen Sie mich
und
über
in
diesen
Dänemark
Herbst
sagen dann Sozialdemokraten, es gibt pass auf, bei uns gilt ab sofort Rente mit 70.
Ich frage mich über diesen Herbst der Reform einen Punkt noch sagen. Die Union wird auch eine Lebenslüge überwinden müssen, nämlich, dass es ohne die stärkere Belastung der großen Einkommen und Vermögen ausgehen wird. Die Union hat schon mal die Schuldenbremse überwunden und sie wird auch diesen Punkt überwinden müssen. Wir werden das nicht zusammenbekommen.
Das ist echt interessant. Ich frage Sie nach der Rente mit 70 und Sie antworten mir mit einer Steuerforderung der SPD.
Weil es mir total wichtig ist.
Warum reden wir so miteinander? Das verstehe ich nicht.
Weil es mir total wichtig ist, dass genau Ihr
Punkt... Aber mir wäre es jetzt mal wichtig, eine Antwort auf die Frage zu kriegen.
Ihr Punkt war, wir müssen überall hinschauen und das möchte ich gerne aufnehmen. Ich sage, dann schauen wir an alle Teile der Gesellschaft. Wir schauen nicht nur auf die Beschäftigten.
Und so versuchen Sie jetzt, um die Antwort auf die Frage nach der Rente mit 70...
Nee, die Frage habe ich Ihnen ja beantwortet. Nein. Ich glaube, es ist nicht pauschal möglich, alle Menschen bis 70 arbeiten zu lassen. Ich glaube, es wird perspektivisch so sein, dass Menschen länger arbeiten können wollen und können. So. Und das wird auch möglich sein. Aber ich glaube, pauschal zu sagen, es muss bis 70 gehen,
es muss auch
wäre
nicht pauschal sein. Es gibt ja zum Beispiel Ideen, dass man mit Punktesystem arbeitet, als der Dachdecker oder der Fliesenleger, dass der in kürzerer Zeit mehr Punkte ansammelt und dann früher in Rente geht, aber der Angestellte in Banken und Versicherungen
mein
eben
Punkt
länger
ist, dass wir in
arbeitet.
Alle Teile der Gesellschaft schauen.
Okay.
Wenn alle einen Beitrag leisten müssen, dann sind es nicht nur die abhängig Beschäftigten, sondern auch ein paar andere Teile der Gesellschaft. Und da muss sich auch die Union bewegen.
Okay.
Die Minute hat
ja, alles gut, alles gut, alles gut. Also ich habe ein gutes Gefühl für diesen Herbst der Reformen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.